Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Das musste erstmal geschluckt werden. Die antiken Marmorskulpturen der Götter und Heroen, sie waren gar nicht weiß, sondern bunt. Aber wieso hielt sich dann so lange der Glaube an das reine Weiße? Mit dieser Frage haben sich Forscher seit Jahrzehnten befasst. Und vor 17 Jahren konnte sich auch das neugierige Publikum erstmals ein Bild davon machen, wie farbenfroh die Skulpturen ursprünglich waren. Bunte Götter hieß die Schau, die 2003 erstmals in München zu sehen war. Danach tourte sie viele Jahre durch die Welt, begeisterte 3 Millionen Besucher. Jetzt ist sie in erweiterter Form im Frankfurter Liebighaus zu sehen. Und dort bin ich mit Vinzenz Brinkmann verbunden, Archäologe und Leiter der Antikensammlung der Liebighaus Skulpturensammlung. Schönen guten Abend, Herr Brinkmann.
Guten Abend, hallo.
Herr Brinkmann, die antike Marmorskulptur, die war nicht weiß, sondern bunt. Das wissen wir jetzt schon länger. Aber warum hat sich denn diese Vorstellung von der antiken weißen Skulptur so hartnäckig gehalten?
Also man muss ganz kurz, glaube ich, die Entwicklung rekapitulieren. Skulptur war immer farbig, in Ägypten war die Skulptur farbig, im Mittelalter, auch im europäischen Mittelalter ist die Skulptur farbig, bis dann die Renaissance letztendlich ein neues Ideal entwickelt. Das ist eine Ästhetik, die letztendlich aus der Antike heraus entwickelt wird, so denkt man jedenfalls. Man gräbt damals sehr viel in Rom die Erde um, es entstehen viele neue Gebäude, findet natürlich zahlreiche Marmorskulpturen der Antike, die gar keine Farbe mehr besitzen. Man will das Ideal der Philosophie, des Ethos der Antike wiederbeleben und setzt das visuell gleich mit der farblosen antiken Skulptur. Diese Vorstellung setzt sich als ein positives Ideal fest, bis dann Mitte des 18. Jahrhunderts die wissenschaftlichen Grabungen beginnen. Das ist damals schon in Pompeji der Fall. Man findet zahlreiche Marmorskulpturen mit zahlreichen Farbresten. Das liegt einfach daran, dass der Vesuv die Kunst verschüttet hat und dadurch auch geschützt hat. Das ganze 19. Jahrhundert wird gegraben, wissenschaftlich kontrolliert und man findet immer mehr antike Marmorskulptur, die farbig ist. Und am Ende des 19. Jahrhunderts, nach den Grabungen auf der Athener Akropolis, wo man so wahnsinnig viel klare und gut erhaltene Farbe auf der Marmorskulptur beobachtet, ist es eigentlich sowohl in der Wissenschaft als auch in der Öffentlichkeit klar, die Antike war farbig. Und dann kommt etwas ganz Komisches, dann kommt dieses sonderbare 20. Jahrhundert, das in seiner ersten Hälfte ja einen Abgrund in jeder Hinsicht darstellt. Und in dieser Phase wird die Kenntnis und das Wissen um die Farbigkeit der Antike regelrecht verdrängt. Wir selbst, unsere Generation heute, sind natürlich geprägt von einer ästhetischen Bildung des 20. Jahrhunderts. Und im 20. Jahrhundert hat man diese Farbe ignoriert. Es ist nicht so sehr das 19. Jahrhundert, eben auch nicht das 18. Es ist die Renaissance und das 20. Jahrhundert, die daran schuld sind.
Aber wieso hat die Forschung das dann nicht schon viel früher korrigiert, also in unser Bewusstsein gebracht?
Es ist auffällig, dass die klassische Archäologie tatsächlich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs diese Frage des 19. Jahrhunderts nicht wieder aufgreift, sondern letztendlich sich auf soziohistorische, stärker bürgerlich und politisch ausgerichtete Fragestellungen konzentriert und letztendlich beides in den Hintergrund drängt, nämlich sowohl den Mythos als auch die Farbe. Das heißt, man zieht sich zurück in ein Abstraktum, in eine Idealität, die aber in keinster Weise vollständig der Wirklichkeit entspricht.
Lässt sich denn überhaupt erklären, warum die Skulpturen grundsätzlich farbig waren ursprünglich?
Die Griechen und auch die Römer stehen in einer Tradition. In Ägypten wurde Skulptur farbig gefasst, in Mesopotamien. Die Griechen lernen von Ägypten unmittelbar. Und wenn man dann sieht, was sie weitergeben in das frühe Mittelalter Europas, auch dort alles farbig gestaltet. Man muss sich eher fragen, warum wollen wir die Antike aus einer Tradition herausschneiden, nämlich der Tradition, dass man Skulptur farbig fasst. Eine nicht gefasste Skulptur war in den Augen der Griechen ein Exemplum von Hässlichkeit. Da gibt es dieses berühmte Zitat von Euripides, der seine Helena, also die schönste Frau der Welt, zu sich selbst sprechen lässt. Oh, wäre ich doch schon immer so hässlich gewesen wie eine Statue, der man die Farben abgewischt hat, dann hätte ich nicht dieses Schicksal über die Welt getragen, also so viel Leid und Unheil durch meine Schönheit.
Jetzt habe ich schon gesagt, seit 2003 konnte sich das Publikum auch davon überzeugen, dass die Skulpturen durchaus sehr farbig waren. Mhm. 2008 hat diese Ausstellung Bunte Götter dann auch schon mal in Frankfurt Station gemacht und Sie zeigen die Ausstellung, die jetzt lange gewandert ist, nochmal jetzt in erweiterter Form. Welche neuen Exponate und auch vielleicht auch welche neuen Erkenntnisse kann man denn dort erleben oder sehen?
Also wir haben nie aufgehört zu forschen. Tatsächlich ist es auch so, dass unsere Forschung wiederum andere Forschung angestoßen hat. Wir sind jetzt ein großes internationales Netzwerk und tauschen unser Wissen aus. Wir haben andererseits jetzt noch einmal den Fokus gelegt auf drei spezielle Gebiete, nämlich die Frage der Rolle des Goldes zum einen, dann die Frage der Polychromie von Bronzeskulptur. Das ist ebenso wichtig, vielleicht sogar in einer gewissen Zeit noch wichtiger als die Frage der Marmorskulptur. Und dann drittens die Frage, wie sehen denn die späten griechischen Statuen aus? Wie sieht deren Farbigkeit aus, also im Hellenismus? Das heißt so in der Zeit zwischen 300 vor Christus und um Christi Geburt. Wir wissen für diese Zeit, dass die Malerei, die Technik der Malerei, die Stilmittel der Malerei extrem entwickelt sind, ähnlich wie später in der Renaissance, greift man auf illusionistische Stilmittel zurück. Man arbeitet extrem differenziert, man arbeitet mit einem neuen Farbkanon und das alles muss man ganz präzise und im Detail wissen, um sich einer solchen Rekonstruktion anzunähern. Und da haben wir einen Durchbruch und können jetzt zwei Forschungsprojekte vorstellen, die ganz aufregend sind, weil sie eben die differenzierte Form der Farbfassung von Skulptur in der späten griechischen Zeit zeigen.
Herr Bringmann, in den USA wird momentan die Frage diskutiert, wie bunt die Antike war. Da scheint man da noch nicht ganz so klar zu liegen wie Sie jetzt. Weiße rechte Intellektuelle, so heißt es, würden die antike Literatur und Philosophie als Beleg für eine Überlegenheit der weißen Kultur heranziehen. Und weiß heißt dann eben so weiß wie die Marmorstatuen in dem Museum. Ist diese Diskussion eigentlich auch eine, die in Europa geführt wird?
Diese Diskussion, die letztendlich im Kontext der Diversity und der White Supremacy stattfindet, ist hochinteressant. Wir werden da natürlich jetzt hineingezogen. Wir gelten in den Medien, in den amerikanischen Medien jetzt als der Beweis dafür, dass man etwas verdrängt und stehen damit auf der guten Seite. Das ist ganz erfreulich. Wir selbst erleben hier nicht eine wirklich konkrete Aufnahme dieses Diskurses, der auf alle Fälle spannend ist. Die Frage, bis heute natürlich ungeklärt, ob nicht, wenn man mal das Ganze fokussiert auf einen bestimmten Zeitraum, ob nicht die Tatsache, dass im 20. Jahrhundert die Museen und die Öffentlichkeit nicht mehr konkret berichtet über die Farbigkeit der Antike, ob man das getan hat, um letztendlich die edle Einfalt, die Überhöhung, die Sublimität, das ganz Besondere der europäischen Kultur auszugrenzen, aus der Weltkultur sie als etwas Seriöseres darzustellen und damit auch ein Recht des weißen Mannes extrahiert.
Aber würden Sie denn sagen, dass das möglicherweise der Grund für diese Sichtweise ist, so eine Tradition einer weißen westlichen Kultur, die bedroht gesehen wird, wenn man jetzt die Farbigkeit der Skulpturen ganz deutlich macht?
Naja, man muss durch die Geschichte gehen und sich fragen, warum gibt es so auffällige Parallelen? Also als Leonardo da Vinci sein Traktat über die Malerei schreibt und da behauptet, dass die Skulptur keine Farbe besitzt. Also in den 1490er Jahren, genau in diesen Jahren entscheidet Europa, indigene Kulturen zu zerstören. Das heißt, die großartigen, farbenprächtigen Skulpturen und Bauten, sagen wir mal, der Inka, der Maya und der Azteken. Das muss man ganz scharf beleuchten, ob letztendlich schon damals, man hat sich auf die Griechen bezogen, man hat letztendlich auf die Intellektualität, die philosophischen und wissenschaftlichen Erkenntnisse der europäischen Antike bezogen, die tatsächlich ja wirklich einen Riesenschritt in der Entwicklung der Menschheit bedeuten und hat diese isoliert und für etwas rein Europäisches gehalten und das gegen die Welt gesetzt, auch als Legitimation für Gewalt. Das halte ich für denkbar. Das muss man aber erst genau beleuchten und untersuchen.
Also eine Debatte, die wir eventuell noch führen werden?
Ja.
Das bestätigt Vinzenz Brinkmann. Er ist der Leiter der Antikensammlung des Liebighauses in Frankfurt am Main und dort in erweiterter Form zu sehen. Ab morgen ist die Ausstellung Bunte Götter und dann bis zum 30. August. Herr Brinkmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ganz herzlichen Dank.